Werte Hörer, wie realistisch sind die Reanimierungsversuche der deutschen FDP? Was hat es mit sogenannten Hellbriesen auf sich und wie weit sind die Pläne für eine Großmoschee in St. Gallen fortgeschritten? Das und vieles mehr hatten wir diese Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Der Weltverfolgungsindex 2026 zeichnet für Christen in Syrien ein düsteres Bild. Laut dem internationalen Christenhilfswerk Open Doors habe die Gewalt gegen Christen nach dem Sturz von Bashar al-Assad deutlich zugenommen. Syrien sei von Rang 18 auf Rang 6 der Weltverfolgungsliste gestiegen. Der Pfarrer Peter Fuchs von Christian Solidarity International schilderte den jüngsten Fall. Was ist da passiert?
Wir sprechen hier von der Stadt Skwalbie. Skwalbie liegt nordöstlich von Hama, liegt auch in der Provinz Hama. Skwalbie ist eine Stadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern, eine mehrheitlich griechisch-orthodoxe Stadt. Und tatsächlich in der Nacht vom 27. auf den 28. März haben sich dort pogromartige Ausschreitungen gegen Christen abgespielt. Es ging wohl darum, dass zwei junge Männer christliche Mädchen aus dieser Stadt drangsaliert hatten. Jugendliche, also Christen aus Skwalbie, haben sich dagegen gewehrt. Und die Racheaktion hat nicht lang gedauert. Es kamen dann große Gruppen auf Motorrädern in die Stadt, haben Geschäfte geplündert, haben Häuser geplündert, haben auch tatsächlich auf christliche Bilder geschossen. Der Hintergrund reicht natürlich noch in die Vergangenheit zurück, denn man muss sagen, dass Skwalbie während des Syrienkriegs immer ein Symbol der christlichen Minderheit des Landes war und auch ein Symbol des Widerstands gegen die Terroristen von Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham, die aus der angrenzenden Provinz Idlib immer wieder auf diese Stadt geschossen haben und dort auch Todesopfer verursacht haben, unter anderem Kinder. Und in Skwalbie gab es eben während des Syrienkriegs eine christliche Miliz, die eben auch die Stadt erfolgreich verteidigt hatte. Und ich denke, dass hier noch ganz viele Rechnungen offen sind, wie wir es so häufig sehen im Syrien unter Ahmed al-Sharaa. Wir haben das gesehen vor wenigen Wochen auch in Sidnaya. Sidnaya ist ja auch so eine christliche Symbolstadt. Von Sidnaya hören wir das Gefängnis, aber natürlich Sidnaya ist wesentlich ein christlicher, uralter Wallfahrtsort, eine christliche Stadt, die eben während des Syrienkrieges auch nie von den Dschihadisten eingenommen worden war. Und da hat sich am 22. Februar Folgendes abgespielt. Junge Syrer von anderen Orten kamen nach Sidnaya und haben die Flagge des jetzigen Syriens vom Marktplatz entfernt und haben eine islamistische Fahne gehisst. Die Bürger von Sidnaya haben sich auch da beschwert, haben sich bei den Ordnungskräften beschwert. Das kann doch nicht sein, dass man die Nationalflagge herunternimmt und uns eben so eine dschihadistische, islamistische Flagge hier aufzieht. Und auch da haben die Sicherheitskräfte den jungen Islamisten Recht gegeben und nicht den Christen. Also das ist ein typisches Muster, das wir beobachten, wie übrigens vor wenigen Wochen auch in Homs, wo eine christliche Lehrerin, als sie gerade aus einem Krankenhaus kam, erschossen wurde. Und der Gouverneur von Homs oder der Sicherheitschef hat dann gesagt, ja, das tut ihm leid, das war ein Versehen. Man hatte eigentlich gedacht, dass es eine Alawitin gewesen wäre, die da aus dem Krankenhaus kam. Jetzt war es halt eine Christin, es war ein Versehen. Aber man sieht, wie gesetzlos, wie unverschämt, aggressiv diese Regierungskräfte gegen Christen und eben nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen andere Minderheiten wie die Alawiten vorgehen. Also der Zusammenhang, denke ich, ist ganz eindeutig, nämlich der, dass das alles Orte waren, die sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen die Dschihadisten gewehrt hatten. Und man kann in keiner Weise al-Sharaa Glauben schenken, wenn er sagt, dieses neue Syrien wird ein Syrien für alle sein. Wir sehen eindeutig, dieses neue Syrien ist ein Syrien für Dschihadisten und Islamisten. Dieses neue Syrien soll eine islamistische Republik sein. oder vielleicht sogar besser gesagt Diktatur, denn Al-Sharaa ist ja in keiner Weise demokratisch legitimiert. Das heißt, christliche Beamte werden aus ihrem Arbeitsplatz gedrängt, christliche Richter werden aus ihrer Stellung gedrängt. Wir sehen hier einen ganz starken Umbau Syriens hin zu einer islamischen Republik. Das ist die Realität, die die Christen ganz offensichtlich in Syrien wahrnehmen.
In Österreich wird der Ramadan von Behörden und in Schulen zelebriert, aber kaum mehr jemand weiß noch, was eigentlich hinter Ostern steckt. Die ÖVP-Politikerin Caroline Hungerländer will das ändern. Sie übte beispielsweise Kritik an der Ausgestaltung einer Wiener Stadtbücherei. Warum?
Die Gestaltung der Auslage dieser Bücherei war bemerkenswert. Die Bücherei liegt direkt neben einer Schule, hat 3 große Schaufenster. Davon wurden 2 große Schaufenster dem Ramadan gewidmet und ein kleineres Schaufenster dem Osterfest. Diese Bücher, die sich mit Ramadan beschäftigt haben, waren dezidiert an Kinder gerichtet und es waren Titel wie »Ich lerne den Islam«, »Unser geliebter Prophet«, »Der kleine Muslim« und »Darum geht's im Ramadan«. Und dann haben wir uns die Osterbücher angeschaut und bei denen ging es auch für Kinder um den Osterhasen, den Osterfrosch und Bastelspaß zu Ostern. Das bedeutet, der religiöse Kern des Ramadan-Festes wurde in den Büchern thematisiert. Mehr noch, es wurde tatsächlich der Islam thematisiert in den Büchern. Es waren religiöse Bücher, während die Bücher, die das Osterfest thematisieren, tatsächlich profanisiert waren. Also das Ungleichgewicht war, eine Religion wurde mit ihrem religiösen Kern dargestellt und vermittelt. Die zweite Religion wurde völlig profanisiert und auf Bastelspaß reduziert. Und das hat uns natürlich geärgert. Ich denke, die Stadt muss sich entscheiden, entweder sie vermittelt religiöse Inhalte, da muss sie alle religiösen Inhalte vermitteln, oder sie bekennt sich zu einer religiösen Neutralität, dann darf sie keinen einzigen religiösen Kern vermitteln. Ich sehe jetzt aber ein deutliches Ungleichgewicht. Im Rathaus lädt der Bürgermeister zu Fastenbrechen ein. Er lädt nicht zum großen Osterfest ein. Also es ist eine Ungleichbehandlung. Natürlich, was sichtbar ist im öffentlichen Raum, was von politischen Würdenträgern, von gewählten Politikern vermittelt wird, das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Und ich kann es aus wahltaktischen Gründen verstehen, warum die Sozialdemokratie in Wien diese wahrscheinlich muslimischen Wähler sehr dezidiert ansprechen möchte. Aber ob das gut ist für die Entwicklung unserer Stadt, wage ich doch in Zweifel zu ziehen. Muslime sind die am stärksten wachsende Religionsgemeinschaft in Wien. Sie müssen sich vergegenwärtigen, in Wiener Volks- und Mittelschulen sind 41% Muslime. Das sind in 10 Jahren, 15 Jahren Wählerinnen und Wähler. Bereits jetzt liegt der Anteil der Muslime in Gesamt-Wien bei in etwa 17%. Also wir sprechen hier doch von einer gewichtigen Wählerschaft, die die Sozialdemokratie versucht anzusprechen. Wenn viele muslimische Schüler sind, dann wird natürlich auch der Schulalltag muslimischer. Genauso, wenn viele Muslime in einer Stadt leben, wird natürlich auch der Alltag muslimischer. Es ist ja ein Fehlglaube anzunehmen, dass Menschen in ein christliches Land oder ein ehemals christliches Land migrieren und ihre Bräuche, ihre Religion, ihr Weltbild an der Grenze ablegen und sich automatisch ein neues aneignen. Das haben wir, glaube ich, festgestellt, funktioniert nicht, war eine Fehlannahme. Die Konsequenzen spüren wir jetzt ja natürlich. Wir müssen damit rechnen, dass der Alltag muslimischer wird. Was ist von den Lehrern zu erwarten, wenn eine Lehrperson in einer Klasse 90% Muslime hat, wie das in einigen Wiener Bezirken durchaus der Fall ist? Was soll diese Lehrperson machen? Wenn sie über christliche Feste spricht, erhält sie Rückendeckung von der Direktion, erhält sie Rückendeckung von der sozialdemokratisch dominierten Bildungsdirektion? Eher nicht. Also die Pflicht der Lehrer sehe ich hier nicht. Ich sehe sehr wohl die Pflicht aller Personen, die sich darüber aufregen, Stammtisch oder in einem geschlossenen Salon oder am Mittagstisch zu Hause, die eigenen christlichen religiösen Feste tatsächlich selber zu begehen. Und damit meine ich nicht zu wissen, es ist irgendein christliches Fest, weil Ostern ist, sondern in die Kirche zu gehen, Freunde einzuladen zum Osterfest, diese Bräuche, diese Kultur, diese Religion, die wir haben, tatsächlich zu leben und den Kindern als aktive kulturelle Träger weiterzugeben. Aufregen und schimpfen bringt nichts.
Über die Situation der religiösen Minderheiten im Iran berichtete der Bildungsphilosoph Professor Farzin Banki. Welche ethnischen Gruppen leben im Iran?
Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ist persischsprachig. Iran ist kein ethnisch homogenes Land. Und die Aserbaidschaner im Nordwesten, die größte Minderheit, vielleicht 20-25%. Die Kurden im Westen, seit Jahrzehnten zwischen kultureller Unterdrückung und bewaffnetem Widerstand hin und her gerissen. Dann die Araber in Khuzestan im Südwesten, sitzend auf dem größten Ölreichtum des Landes und mausearm. Die Belutschen dann im Südosten. Es ist eine der ärmsten Provinzen Irans, sunnitisch doppelt marginalisiert, als Ethnie und als Glaubensgemeinschaft. Und schließlich noch die Luren, ein altes iranisches Volk in den Zagrosbergen, kulturell reich, politisch unsichtbar. Und last but not least die Turkmenen im Norden, ebenfalls sunnitisch, ebenfalls an den Rand gedrängt. Was alle verbindet, ihre Sprachen werden in Schulen nicht unterrichtet, ihre Kulturen werden geduldet, aber nicht anerkannt. Ihr Reichtum, Öl, Gas, Land fließt nach Teheran. Und wenn Sie mir gestatten, ein Schlusswort darunter zu setzen, Minderheit in Iran zu sein, bedeutet oft, für das Land arbeiten, ohne vom Land zu profitieren. 300 Jahre lang Katakomben, Märtyrertum, Verfolgung durch den römischen Staat. Aus dieser Erfahrung heraus hat es eine Theologie der Minderheit entwickelt. Würde ohne Macht, Zeugnis ohne Zwang, Gewissen gegen den Staat. Das ist keine Schwäche, das ist seine zivilisatorische Prägung. Und es ist kein Zufall, dass die Idee der Religionsfreiheit, wie wir sie heute kennen, aus dieser Tradition heraus entstanden ist. Der Islam hat diese Geschichte nicht. Er entstand in Medina, sofort als Staatsreligion, Rechtsordnung, Militärmacht, nicht Katakomben, sondern Kalifat. Und das hat theologische Konsequenzen bis heute. Der klassische Islam kennt kein Minderheitsdenken aus eigenem Erleben. Judentum, Christentum und Islam sind abrahamitische Geschwister. Sie teilen denselben Stammvater, denselben Monotheismus. Das verbindet und das trennt mit besonderer Schärfe. Ich fange in der Regel immer mit den Gemeinschaften im Detail an, nämlich mit den sogenannten Baha'is. Das ist die verfolgte Minderheit. Die Baha'i-Religion entstand in Iran selbst im 19. Jahrhundert als Abspaltung aus dem schiitischen Islam. Und genau das macht sie in den Augen des Regimes zur Bedrohung. Sie sind keine fremde Religion, sondern eine innerislamische Herausforderung. Und die größte nicht-muslimische Minderheit, 300.000 bis 350.000 Personen, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, die es da gibt, landesweit verstreut, überhaupt nicht rechtlich anerkannt und damit vollständig rechtlos. Keine Eigentumsrechte, kein Zugang zu Universitäten, systematische Verfolgung, Zerstörung der Baha'i-Heiligtümer, Demolierung von Friedhöfen, Leichen wurden exhumiert. Das Christentum in Iran ist gespalten in zwei grundsätzlich verschiedene Realitäten. Das rechtlich anerkannte ethnische Christentum, nämlich die Armenier oder die Assyrer. Und das rechtlich inexistente Christentum der Konvertiten vom Islam. Diese Spaltung ist kein Zufall. Ich würde sagen, das ist Regierungspolitik. Wenn wir zu den ethnischen Christen kommen, dann gibt es da zwei große Gruppierungen. Die einen sind die Armenier, das ist die älteste christliche Gemeinschaft Irans mit eigenem Schulwesen, Kirchen und Parlamentssitz. Hauptzentren sind Teheran, Isfahan und Tabriz. Die zweite Gruppe, das sind die Assyrer, das sind ungefähr 10.000 bis 20.000, meist Angehörige der apostolischen Kirche des Ostens oder chaldäisch-katholisch. Obwohl verfassungsrechtlich anerkannt, werden auch sie verfolgt, sobald sie Konvertiten aufnehmen oder auch persisch predigen. Für beide Gruppen gilt, wer einen Muslimen in Kirche lässt oder auf Farsi predigt, überschreitet die rote Linie des Regimes und wird strafrechtlich verfolgt. Und jetzt kehren wir zu der zweiten großen Gruppe, nämlich die Konvertiten. Das ist die interessante Gruppe. Das sind nämlich alles Christen ohne Rechte. Die eigentliche Dramatik liegt bei den Konvertiten. Sie sind die am schnellsten wachsende Gruppe und die schutzloseste. Schätzungen reichen bis zu 1 Million Menschen, die im Verborgenen zum Christentum übergetreten sind.
Die Furcht vor einem Blackout durch Stromknappheit ist allgemein bekannt. Doch wie steht es mit Versorgungsproblemen durch einen Stromüberschuss? Während der Osterfeiertage rutschte die Energieversorgung in Deutschland in eine sogenannte Hellbrise. Was es damit auf sich hat, erläuterte der Energieexperte Stefan Spiegelsperger.
Die Prognosen, wie wir quasi Strom erzeugen, waren über 40 Gigawatt höher als das, was wir verbrauchen. Weil klar, an Ostersonntag kaum jemand arbeitet, wir verbrauchen so wenig Strom wie selten im Jahr. Und wenn dann das natürlich auf eine Hellbrise trifft, wie es gerade erklärt wurde, dass also ganz viel Solar- und ganz viel Windstrom erzeugt wird, dann haben wir ein Problem. Denn 40 Gigawatt zu viel, das ist das 3,5-fache von dem, was die Niederlande an Strom verbrauchen, war plötzlich zu viel im Netz und dann mussten natürlich die Netzbetreiber dementsprechend reagieren und das Ganze abregeln. Und es ist im Stromnetz so, es muss immer ganz exakt so viel Strom produziert werden, wie genau in diesem Moment verbraucht wird. Und es muss genauso viel Strom verbraucht werden, wie genau in diesem Moment produziert wird. Das muss ich also immer ganz exakt die Waage halten. Wenn das nicht passieren würde, dann würde es zu einem Blackout kommen. Und das heißt, zu viel Strom im Netz ist eigentlich fast noch gefährlicher als die Dunkelflaute, als wenn wir zu wenig Strom im Netz haben, weil dort kann ich einfach Verbraucher wie Industrie abschalten. Aber bei Hellbrise kann ich ja nicht einfach irgendetwas dazuschalten. Kann ich nicht zur Industrie anrufen und sagen, jetzt alles anschalten, was ihr habt. Wir bauen ja massiv dazu. Allein im letzten Jahr haben wir 1,4 Millionen neue Kraftwerke in ein Stromnetz gebaut, das aber nicht mehr Strom verbraucht. Da kann man sich allein an dieser Zahl schon mal denken, dass das zu Problemen führt. Und deswegen werden diese Hellbrisen natürlich immer mehr. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ist eigentlich ganz logisch, wenn ich jetzt 8 Millionen Kraftwerke habe, dass es einfach des Öfteren zu viel wird, vor allem weil PV ja dann produziert, wenn die Sonne scheint und Wind, wenn der Wind geht und die sich nicht an uns anpassen. Ein Kohlekraftwerk, dem kann ich zum Beispiel sagen, morgen brauche ich von dir nicht ganz so viel Strom, dann passt es. Aber versuchen Sie das mal mit einem Windrad, dass Sie sagen, naja, morgen brauche ich von dir 4 Megawatt, dann sagt das Windrad, es ist mir egal, du kriegst, was gerade an Wind geht. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man immer dieses Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugung behalten muss.
Was sind in diesem Zusammenhang negative Strompreise?
Das ist Angebot und Nachfrage. Wenn ich natürlich wesentlich mehr produziere, als verbraucht wird, dann ist natürlich klar, dann sinkt der Preis immer mehr. Und wenn natürlich so viel zu viel produziert wird, der von keinem gebraucht wird, dann muss ich halt dementsprechend etwas bezahlen, damit mir jemand diesen Strom abnimmt, auf gut Deutsch gesagt. Und nachdem unsere Nachbarn, wie zum Beispiel die Polen, das gleiche Problem hatten, war es natürlich schwierig, weil wir mussten sogar den Polen noch Strom abnehmen in dieser Situation. Und deswegen war es relativ schwierig, den irgendwie ins Ausland zu verkappen. Also hatten wir viel zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage. Und damit sinken natürlich die Preise auch ins Negative. Also ich habe gestern mal 5 Stunden lang versucht, das auszurechnen, weil es ist sehr schwierig, die Daten zu bekommen. Und habe auch ausgerechnet für unser EEG-Konto. Also viele können sich nur erinnern, früher haben wir eine EEG-Umlage bezahlt auf die Stromrechnung. Da wurde ja, wie mir Philipp Nimmermann mal erklärt hat, Staatssekretär von Habeck, wir haben ja die Bürger entlastet, weil wir diese EEG-Umlage jetzt dem Steuerzahler aufbürden. Und ich habe das mal so grob überschlagen. Wir haben zum Beispiel alleine für Solar 30 Millionen gestern ausgezahlt und haben dann den Strom verkauft. Aber da der Strompreis fast den ganzen Tag negativ war, hat uns das nur mal 15 Millionen gekostet. Dann mussten wir alleine für Solar ca. 45 Millionen zahlen. Wenn ich dann nur Wind, Wasser und Bio dazu nehmen, dann hat es unser Steuerkonto, unser EEG-Konto gestern mit roundabout 120 Millionen Euro belastet. So billig ist dann wirklich Wind und Solar. Wenn wir also zu viele Wind und Solar gleichzeitig im Netz haben und zu wenige konventionelle Kraftwerke, kann uns das Gleiche passieren, was letztes Jahr im April in Spanien passiert ist, dass es eben dann zu einem Blackout dadurch kommt. Und das ist die große Gefahr, dass es eben wirklich mal, dass man mehrere Tage keinen Strom haben, im Worst-Worst-Worst-Szenario. Aber es ist mittlerweile nicht mehr undenkbar, gerade an so Tagen wie Feiertagen, wo wir dann vielleicht auch noch sehr wenig verbrauchen, dann haben wir natürlich ein großes Problem, den viel zu viel Strom irgendwo wegzubringen. Und leider sind viele Photovoltaikmodule nicht steuerbar. Das heißt, wir können die gar nicht abregeln. Natürlich, das Beste war, wenn man das irgendwo speichern könnte, aber alleine gestern haben wir ungefähr 254 Gigawattstunden abgeregelt und wir haben derzeit an Akkuspeicher ungefähr 24 Gigawattstunden in ganz Deutschland, also inklusive aller Privaten, die im Keller stehen. Das heißt, wir haben noch nicht einmal ein Zehntel von dem, was wir alleine für Sonntag gebraucht hätten, gestern noch gar nicht mitgerechnet, da war es ja ähnlich nochmal. Das heißt, momentan ist es derzeit technisch nicht möglich. Wir können nur abschalten und müssen dafür halt viel Geld bezahlen, weil eben die Betreiber natürlich trotzdem ihr Geld haben wollen und das bezahlt halt dann der Steuerzahler. Und wenn das irgendwann mal zu viel ist und die Abregelung nicht mehr helfen, dann wird es zum Blackout kommen im Worst-Szenario oder zumindest mal zu großflächigen Stromausfällen.
Die albanisch-islamische Gemeinschaft in St. Gallen plant den Bau einer Großmoschee. Rund 15 Millionen Franken soll das Unternehmen kosten. Mehrere hundert Gläubige sollen darin Platz finden. Ein konkretes Datum für den Baubeginn steht noch nicht fest. Hintergründe präsentierte Lukas Reimann, Nationalrat der SVP und Mitinitiant der Minarett-Initiative.
Wir haben schon einige große Moschee-Projekte in der Schweiz, die gebaut wurden. Und die Effekte dort, die waren sehr negativ. Also ich lebe in der Stadt Wiel, hier haben wir eine riesige Moschee und das Problem ist dann einfach, dass es Parallelgesellschaften gibt. In dieser Gegend, da leben fast keine Kinder mehr, die nicht muslimischen Glaubens sind. Viele Familien sind weggezogen. Es gibt dann wie eine Separierung und das hat dann viele, viele Folgen, oder? Also in der Schule gibt es da in diesem Gebiet keine Schulweihnachtsfeiern mehr, weil man findet, es gäbe ja keine christlichen Schüler mehr. Es gehen Traditionen verloren, die Schweizer Kultur geht verloren. Und deshalb habe ich große Fragezeichen, wenn jetzt noch mehr solche Millionenmoscheen gebaut werden sollen. Natürlich haben wir generell ein Problem mit der Islamisierung, mit der islamischen Zuwanderung, auch mit der Integration von muslimischen Zuwanderern, die sich doch oft sehr schwierig gestaltet, viel schwieriger als mit Ausländern von anderen Kulturen und Regionen. Aber letztendlich ist es halt doch so, dass durch diesen Bau dann sehr viele Leute an einem Ort angezogen werden, dass sehr viele Leute dann auch da hinziehen und dass genau so die Separierung gefördert wird, also dass genau so auch Parallelgesellschaften entstehen. Und dass da diese großen Moscheen halt schon ein Instrument auch sind der Islamisierung. Man stellt sich halt schon auch die Frage, wer finanziert das, wer steckt dahinter, welche Imame werden dann da predigen, wer kontrolliert das. Es sind ganz viele offene Fragen, die der Bevölkerung vor Ort auch große Sorgen bereiten. Man stellt sich schon die Frage, woher kommen diese 15 Millionen Franken? Das ist viel Geld für die Schweiz, 1000 Quadratmeter, riesige Fläche. Was für ein Signal sendet das aus und welche Ziele sollen damit erreicht werden? In der Vergangenheit haben wir oft gesehen, dass solche Moscheen finanziert werden aus Saudi-Arabien, aus der Türkei, aus sehr radikal-islamischen Organisationen auch, die das unterstützen und die dann auch versuchen, ihre machtpolitischen Ziele in der Schweiz zu erreichen über solche Moscheen. Also die Moscheen sind oft auch Instrumente dieser politisch-islamischen Kultur. Die albanische islamische Gemeinschaft ist in der Schweiz sehr groß. Wir haben eine große albanische Community in der Schweiz. Sie verkauft sich oft in den Medien und in der Öffentlichkeit als gemäßigter Islam. Meine Erfahrung ist aber eine andere. Also es gibt auch bei den Albanern genau gleich eine Trennung von Mann und Frau. Also die Gleichstellung ist dann nicht gegeben. Es werden keine Hände geschüttelt an Nicht-Muslime. Es tauchten Schulbücher auf, die zum Nicht-Teilnahme an Feiern der Ungläubigen, womit dann eben Weihnachten zum Beispiel gemeint war oder jetzt aktuell Ostern. Das ist alles auch bei den Albanern aufgetaucht. Ich habe oft das Gefühl, das ist nur Marketing, dass die Albaner gemäßigter sind und weniger radikal. Letztendlich ist es der gleiche Islam, der gepredigt wird, ob Saudi-Arabien oder bei den Albanern. Ich habe das bei der Moschee hier in Wiel gesehen, da kommt irgendein Imam von irgendwo her, oder? Der predigt dann. An der Schule geben sie Religionsunterricht, dann kommen Eltern zu mir, die eher laizistisch eingestellt sind, die vielleicht jetzt nicht so einen radikalen Islam möchten für ihre Kinder, und haben mir dann gesagt, hey, ihr müsst da genauer hinschauen, was ihr für Imame lehren bei uns. In der Politik ist einfach so ein bisschen die Gefahr, da sagt man, ja, das ist Religion, das ist privat, wir schauen da nicht hin, da lassen wir sie einfach machen, und das darf man nicht. Also die müssen klar die Regeln hier einhalten, die es gibt, und sich an unsere Gesetze halten, und das werden wir auch einfordern.
Wie reagiert die Politik?
Die Frage ist, welche Politik? Also jetzt im St. Gallen Kantonsrat, die SVP, die hat hier eine Motion gemacht, wo wir Fragen stellen, wo wir wirklich uns auch kritisch dazu stellen, zu dieser Entwicklung und generell zur ganzen Islamisierung in der Schweiz. Da warten wir jetzt gespannt auf die Antwort der St. Galler Regierung. Ich befürchte ein bisschen die Stadt St. Gallen, die Stadtpräsidentin, die wird sich positiv dazu stellen. Aber der Kanton St. Gallen, der ist da politisch doch etwas anders eingestellt als die Stadt St. Gallen. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass das Moschee-Projekt jetzt genau in der Stadt St. Gallen kommt und nicht wie sonst häufig eher im ländlichen Raum. Das hängt vielleicht auch mit den politischen Gegebenheiten von Rot-Grün in der Stadt St. Gallen zusammen. Was für uns klar ist, wir wollen volle Transparenz. Also das haben wir auch in Bern jetzt schon im Parlament verlangt, dass alle islamischen Religionsgemeinschaften, wenn sie hier etwas machen, wenn sie hier etwas planen, dass sie dann Transparenz offenlegen müssen, woher die Gelder stammen. Weil wir wollen nicht, dass vom Ausland finanzierte Propaganda hier in der Schweiz stattfindet.
Totgesagte leben länger. Dieses Motto scheint sich nun die arg gezauste und letztes Jahr aus dem Bundestag geflogene FDP auf die Fahne geschrieben zu haben. Die aktuellen Zustimmungswerte von 3% sollen sich jedoch bald auf 25-30% verbessern. So sieht es zumindest FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki, der mit seinen 74 Jahren noch einmal das Ruder übernehmen und rumreißen will. Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt analysierte diesen Wiederbelebungsversuch in unserem Abendmagazin 1820.
Das Produkt der FDP, historisch gesehen, war immer in den Koalitionen mit der Union oder der SPD jenes liberale Gewissen zu sein, das im Zweifelsfall für die Freiheit und für die Einschränkung einer allzu starken Nanny- oder Erzieherrolle oder Gouvernantenrolle des Staates eintrat. Und davor war das wesentliche Produkt der FDP bzw. des politischen Liberalismus überhaupt die Freiheitlichkeit des modernen Staates. Aber das wird inzwischen als Selbstverständlichkeit konsumiert, sodass viele inzwischen glauben, dass der liberale freiheitliche Staat irgendwie sich selbst erhält und keine politische Kraft braucht, die ihn gegen alle Anfechtungen immer wieder verteidigt. Und leider Gottes hat die FDP in der Vergangenheit immer wieder den Fehler gemacht, nicht im Zweifelsfall für die Freiheit zu sein, sondern im Zweifelsfall für solche Reformen zu sein, mittels derer die Gesellschaft erzogen werden sollte. In einer Gesellschaft, in der es konservative Parteien und sozialistische Parteien gibt, da hat es der Liberalismus im Grunde leicht, weil er zwei klare Gegner hat. In einer Gesellschaft, wo die Christdemokraten Wert darauf legen, im Grunde allesamt liberal zu sein, eine Gesellschaft, in der die Sozialdemokraten Wert darauf legen, liberal zu sein, eine Gesellschaft, in der sogar die Grünen behaupten, sie wären die eigentliche Partei des neuen Liberalismus, in einer solchen Gesellschaft ist es schwer, ein klares liberales Profil aufrechtzuerhalten, weil nämlich unter dem Etikett liberal alles gepackt wird, was sich irgendwie von etablierten Regeln abkehrt, was irgendwie fünf gerade sein lässt, was irgendwie sagt, es geht ja im Grunde alles, Hauptsache wir haben halbwegs guten Willen. Das ist die Gesellschaft, in der einesteils viel an den wichtigen Ideen des Liberalismus tatsächlich selbstverständlich geworden ist, wo aber unter Liberalismus, eben weil er selbstverständlich geworden ist, nicht mehr ein klares politisches Aufrechterhaltungs- oder auch Restaurierungsprogramm des Verfallenen gesehen wird, sondern alles, was man will, das tut man eben auch, solange es keinem anderen allzu sehr schadet. Eine liberale Demokratie lebt vom fairen Wettbewerb unterschiedlicher politischer Richtungen und Parteien. Und dass auch die FDP sich daran gemacht hat, die AfD von Anfang an ausschließen zu wollen, das fällt auf die Füße. Eine freiheitliche Ordnung lebt davon, dass die Wirtschaft, die ja am Schluss mit ihren Erträgen alles andere am Staat zu tragen hat, dass eine freie Wirtschaft funktioniert. Wenn man aber Sorgen um die nachhaltige Bestandsfähigkeit einer auch auf gute Währungsstabilität gegründeten Wirtschaft zur Zeit der Euro-Rettungskrise nicht hören will, wenn man als FDP Kritiker einer waghalsigen Euro-Rettungspolitik mundtot macht, ja in der Partei sie nicht mehr gelitten sind, dann verliert man im Bereich von Wirtschaft eben entsprechender Kompetenz. Mir scheint, dass die FDP Chancen sich erarbeiten könnte, wenn sie in drei Bereichen wieder ein klares Profil zeigte. Zum einen, was die Wirtschaftspolitik betrifft, nicht nur Kampf gegen allzu viele Gängelungen durch bürokratische Vorgaben, Lieferkettengesetz und so weiter, sondern Wirtschaft lebt davon, dass sie billige Energie zur Verfügung hat. Und wir sehen, dass die Hoffnungen, dass, weil die Sonne angeblich keine Rechnung oder tatsächlich keine Rechnung schreibt, dass grüne und sich selbst erneuernde Energiequellen unsere Energie billig machen, dass die getrogen haben, müsste also eine vernünftige Energiepolitik als Basis von Wirtschaftspolitik inzwischen auf die Kernkraft setzen. Zum anderen ist natürlich die FDP die Partei der Bürgerrechte und dagegen hat sie sich durch ihr Mitläufertum bei der Corona-Politik eben auch vergangen.
Wolfgang Kubicki soll's nun richten. Warum er?
Zumindest hat er an einer entscheidenden Stelle nicht den Fehler gemacht, dem viele in der FDP nachgelaufen sind. Und das verleiht ihm, so wie manch andere Widerborstigkeit, auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Auch bei der Gängelung der Wirtschaft hat er bei entsprechenden gesetzgeberischen Tätigkeiten häufig dagegen Position bezogen oder dagegen gestimmt. Also auf diesen sozusagen Widerstandsmeriten der Vergangenheit kann er den Anspruch gründen, dass er es eigentlich an wichtigen Weichenstellungen der Partei besser gewusst hat als der Rest der Partei. Folglich möge man ihm vertrauen, wenn es darum geht, das letzte Schlupfloch ans politische Tageslicht zu finden.
Was ist los mit dem Diesel? Industrie, Landwirtschaft, Transportunternehmen und Lebensmittelmärkte geraten bei den aktuellen Preisen in Bedrängnis. Über den Spritpreisschock sprachen wir mit dem Automobilexperten Oliver Lauter. Wie setzt sich der aktuelle Dieselpreis zusammen?
Der tatsächliche Preis für Sprit liegt eigentlich nur bei 1,25 Euro. Das wäre der Warenwert und alles andere sind Steuern. Das heißt also, wenn ich an der Tankstelle 2,50 Euro bezahle, dann sind es 47 Cent Energiesteuer, CO2-Abgabe 21 Cent, 19% Mehrwertsteuer 40 Cent. Und der Tankstellenbetreiber verdient am wenigsten, der hat um die 3 Cent. Und die Mineralölkonzerne, also nach Vertrieb, Logistik und Gewinn 15 Cent ungefähr. Also das meiste verdient eigentlich der Staat. Wir haben ja drei verschiedene Hintergründe. Der eine ist, Friedrich Merz hat ja bei Karin Mioska gesagt, dass wir alles teuer machen, um diese Energietransformation durchzuführen. Es muss teurer werden. Zum anderen ist der deutsche Staat auch daran beteiligt an der Internationalen Energieagentur. Und die haben als Ziel gar keinen Benzin mehr, gar keinen Diesel mehr und gar kein Gas mehr. Und auf der dritten Seite ist, verdienen die ja genug. Also die wären ja ziemlich blöde, wenn sie diese tolle Einnahmequelle, nämlich 17,3 Millionen Euro am Tag, jetzt auf die plötzlich verzichten würden. Und deswegen wird halt alles so hingebogen, dass man auf keinen Fall darauf verzichtet. Daher kommt übrigens auch die glorreiche Idee einer neuen Pendlerpauschale. Aber diese Pendlerpauschale hilft den alleine dieses Jahr neu zugekommenen 280.000 Arbeitslosen gar nichts. Wir haben in Italien getankt in Piemont für 1,99 Euro zum Vergleich. Dann ist ja heute über den Ticker gelaufen, dass Trump die Straße von Hormuz freigegaunert hat mit seiner großen Drohung, wir machen alles platt. Und dadurch ist der Dieselpreis in der Schweiz in Locarno von 2,33 Euro auf 2,23 Euro gefallen. Währenddessen in Deutschland, habe ich heute Morgen auf die App geguckt von Clever Tanken, der Dieselpreis heute Morgen in Berlin bei 2,36 Euro lag und jetzt immer noch bei 2,36 Euro lag. Also die Deutschen sind schon echt die absoluten Loser, was den Spritpreis angeht. Ich glaube, die Dieselpreise werden nur gering bis gar nicht sinken, denn wir haben ja ungefähr eine Vorlaufzeit von 6 Wochen. Wie setze ich die zusammen? Zum einen müssen ja die Tanker wieder beladen und entladen werden. Zum anderen müssen in den Raffinerien die Produktionskapazitäten wieder hochgefahren werden. Und zum dritten werden ja sogenannte Termingeschäfte, also Futures, gemacht. Das heißt, damit also die Lufthansa auch in 6 Monaten noch Kerosin tanken kann, gibt es Agenturen, die Lieferverträge handeln. Und das Geld von den Futures wurde ja schon mitgenommen. Das heißt, es wurde billig eingekauft und der Liefervertrag teuer wieder verkauft. Und bis die wieder billig einkaufen können, vergehen mindestens 6 Wochen. Das heißt also, wenn in 14 Tagen der Krieg wieder beginnen sollte, dann hat der deutsche Verbraucher oder die deutsche Autofahrerin gar nichts davon.
Was ist mit dem Argument, man könne doch auf ein E-Auto umsteigen?
Es lohnt sich überhaupt nicht. Punkt 1 ist, der Elektropreis oder der Strompreis ist natürlich auch gekoppelt an den Gaspreis. Es gibt nämlich den sogenannten Merit-Order-Effekt und der besagt, dass der Strompreis an das Gaskraftwerk mit dem höchsten Preis gekoppelt wird zur Deckung des Bedarfs. Das heißt, also langfristig sind die Gaspreise ja schon um 50% gestiegen und dann werden langfristig auch die Strompreise steigen. Also es betrifft vielleicht nur die Leute nicht, die eine Photovoltaikanlage, ein eigenes Haus und einen Energiespeicher haben, die über Smart Charge den billigsten Strompreis nachts oder wie auch immer einkaufen können und zwischenspeichern können. Alle anderen zahlen auf jeden Fall drauf und man muss natürlich die Gesamtrechnung sehen. Die Gesamtrechnung sieht so aus, dass kein Auto so hohen Wertverlust hat wie ein Elektroauto. Also wir beginnen vielleicht mal bei einem Golf TDI Diesel, der verliert in den ersten 3 Jahren 31% und so ein Elektroauto 50-60%. Und das heißt, nach 3 bis 4 Jahren habe ich mit einem Elektroauto schon mal knapp 9.000 Euro mehr Wertverlust. Und für diese 9.000 Euro kann ich 72.000 Kilometer Auto fahren. Da muss man eben auch noch dazu sagen, wo beziehe ich meinen Strom? Ich bin jetzt tatsächlich nur Mieter, ich habe keine Wallbox im Keller und muss immer ad hoc laden, ich muss die Abos bezahlen. Und im Zweifelsfalle für 70 bis 80 Euro Cent die Kilowattstunde tanken. Und da sieht es so aus, wenn ich einen effizienten Diesel habe, der 5 Liter verbraucht, bin ich auf 100 Kilometer im Moment bei 2,50 Euro. Um die 12,50 Euro auf 100 Kilometer. Wenn ich einen Tesla habe, der 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, dann komme ich da locker auf 14 plus Euro auf 100 Kilometer. Also Wertverlust, Verbrauch lohnt sich im Moment überhaupt nicht. Mein einziger Tipp wäre, wenn man wirklich auf Elektro steht, das ganze System austricksen und Elon Musk austricksen, indem man kauft einen gebrauchten Tesla S zum Beispiel, der Free Supercharging hat, kostet um die 15.000 und den lässt man dann reparieren oder auffrischen bei einem freien Elektro-Reparaturbetrieb und dann kann ich für 15.900 Euro ohne einen Cent für Strom zu bezahlen, durch die Gegend fahren. Das lohnt sich aber nur, wenn man in der Nähe vom Supercharger wohnt und eben einen dieser 2007er, 2008er Tesla S mit Free Supercharging kaufen kann.
Seit 20 Jahren organisiert die Kampagnenorganisation CampAct Demonstrationen und Spendenaufrufe. Sie ist eng verbunden mit der linken Szene in Deutschland und setzt sich offen gegen die AfD ein. Mit der Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze analysierten wir, worum es dem Verein geht.
Auf den ersten Blick wirkt es wie eine ganz tolle Bürgerbewegung, die sich angeblich einsetzt für das Allgemeinwohl, für die Interessen der Bürger und für eine gute, bessere Welt. Und sie gibt sich eben aus als ganz breite Bürgerbewegung mit Millionen von Menschen als Unterstützern. Wenn man sich das Ganze genauer anguckt, dann ist es letztlich aber eigentlich eine politische Lobbyorganisation. Ich glaube, so weit kann man gehen, das so zu beschreiben. Denn das sieht man zum einen an der Struktur und zum anderen sieht man es auch daran, was diese Organisation an Kampagnen, an politischer Einflussnahme ausübt. Und da kann man eben anhand mehrerer Beispiele sehen, dass da massiv Einfluss genommen wird auf Wahlen beispielsweise, auch auf Volksabstimmungen und damit ganz massiv auf die Politik in Deutschland. Ich denke, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass CampAct auch eine gewisse Augenwischerei betreibt. Denn wenn man sich die Website anguckt, dann denkt man, aha, das sind also 4,25 Millionen Menschen in Deutschland, die Geld spenden, die alle diese Bewegung unterstützen. Und wenn man sich denn diese Organisation genauer ansieht, dann sieht man, aha, der Kern dieser Organisation ist eigentlich ein Verein. Und dieser Verein ist ganz eigenartig, denn der besteht aus gerade mal 12 Mitgliedern. Und diese 12 Mitglieder sind nicht wie in einem normalen Verein einfach Menschen, die sich normal engagieren und auch ein bisschen mehr einbringen wollen, sondern das sind wirklich handverlesene Mitglieder. 4 davon werden zum Beispiel vom Vorstand bestimmt und die müssen schon über Jahre gezeigt haben, dass sie dieser Organisation treu sind. Das heißt, in gewisser Weise ist da eine Abhängigkeit schon da. Dann 4 Mitglieder sind sogar Mitarbeiter. Das heißt, die werden eingestellt vom Vorstand und können auch entlassen werden. Das heißt, die sind gar nicht so frei in dem, was sie eigentlich mitbestimmen können. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Mitgliedern, das sind Förderer. Und Förderer kann man auch nur werden, wenn man über längere Zeit auch gewisse Beträge sozusagen investiert hat in diese Organisation. Auch die werden eben ausgewählt vom Vorstand. Und kein einziges Mitglied aus dieser 12 Personen umfassenden Gruppe zahlt auch nur einen einzigen Cent an Mitgliedsbeitrag. Also das ist ganz anders als in jedem Verein, den man sonst kennt. Das ist eigentlich eine ganz, ganz straff geführte Organisation. Und dieser Verein, dem wurde auch vor einigen Jahren der Status der Gemeinnützigkeit entzogen, weil eben festgestellt wurde, dieser Verein macht wirklich politische Arbeit. Also die sind politisch extrem aktiv. Erstaunlich ist erstmal, über welche enormen Geldmengen diese Organisation verfügt. Im Jahr 2024, das sind die aktuellsten Zahlen, die zur Verfügung stehen öffentlich, waren es fast 29 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 29 Millionen Euro. Und man fragt sich natürlich, woher kommt eigentlich dieses Geld, wenn kein einziges Mitglied auch nur einen Cent zahlt? Und wer sind eigentlich die Spender und Förderer, die dahinter stehen und die zum Teil über Jahre auch wirklich beträchtliche Summen Geld offenbar geben? Und diese enorme Geldsumme, die wird zum einen für Kampagnen eingesetzt, aber auch um andere Vereine und Organisationen und Parteien unterstützen. Also das Geld geht an Parteien und diverse andere Organisationen, die im Sinne von Campact auch handeln. Also die sozusagen auch, ja, in gewisser Weise, denke ich mal, instruiert werden können. Denn wenn man als Organisation an eine andere Organisation Geld gibt, dann wird man das höchstwahrscheinlich auch an bestimmte Bedingungen knüpfen. Und das ist sozusagen ein großes Netzwerk, das da mit Geld versorgt wird.
Sechs bis acht Mega-Windräder sollen in Diepoldiswalde gebaut werden, genauer auf sogenannten Windvorranggebieten rund um die Stadt. Noch befindet sich das Bauprojekt in einer frühen Genehmigungsphase. Die Oberbürgermeisterin von Diepoldiswalde in Sachsen, Kerstin Körner, CDU, erörterte in 1820, warum das auf immer mehr Widerstand stößt.
Ich stand den erneuerbaren Energien natürlich und der Energiewende offen gegenüber. Aber manchmal holt ihn die Realität ja ein. Und wir haben dieses Windrad, letztes Jahr ist es gebaut worden. Es ist reichlich 200 Meter hoch. Und ich sehe es, wie gesagt, von meinem Bürostuhl aus. Und was mir immer auffiel, ist, dass es stand. Und da hatte ich mal so eine Statistik angefangen. Uhrzeit, wie ist das Wetter und steht's oder dreht sich? Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Ding hat ja mehr Urlaubstage als ich, da stimmt was nicht. Und so habe ich mich vor circa einem Jahr damit angefangen zu befassen, näher zu befassen, auch unsere Werte uns anzuschauen, was tun wir denn hier, weil das ist ja nicht das einzigste Windrad, wir haben in Summe jetzt schon 10 hier. Und ja, so kam bei mir so der Verdacht auf, dass da das eine mit dem anderen nicht ganz stimmt und es unwahrscheinlich schwierig ist für Laien, wie ich mich selber auch noch bezeichnet habe zu dem Zeitpunkt, zwischen dem Fakt und einer Meinung zu unterscheiden, was jetzt hier stimmt. Und umso tiefer man eingestiegen ist in dieses Thema, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass das, was vielleicht vor einem Jahr noch so ein bisschen rumorte, dass ich mich aber unbedingt vor meine Bürger stellen muss an dieser Stelle, weil hier stimmt was nie. Und wenn Politik erkennt, dass da was nie in die richtige Richtung läuft, denke ich, hat sie die Verantwortung oder erwarte ich, dass sie die Verantwortung hat, nachzusteuern. Und ich denke, an diesem Punkt sind wir. Wir haben im letzten Herbst einen Beschluss gefasst, dass der Stadtrat beschließt, grundsätzlich alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die zukünftige Errichtung von weiteren Windkraftanlagen im Gemeindegebiet der Stadt Diepoldiswalde und aller seiner Ortsteile zu verhindern. Das ist ja vorsichtig formuliert, sagt aber ein klares Ziel. Letztlich haben wir aktuell ja eine Bundesgesetzgebung, die das auch privilegiert, den Ausbau von Windrädern und das Ausweisen von Flächenzielen, was damit einhergeht. Das ist da, wo ich gesagt habe, hier müssen wir was dagegen unternehmen. Das ist also völliger Blödsinn, dass wir hier Planwirtschaft wie zu DDR-Zeiten vollziehen, dass wir irgendeine Planzahl nehmen, die wir umsetzen müssen, ohne zu wissen, was am Ende da für eine Strommenge rauskommt und was wir für eine Strommenge brauchen. Dann habe ich mir die Zahlen von meiner Stadt angeguckt. Wir kriegen da jedes Jahr so eine Übersicht, wie viel Prozent erneuerbare Energien wir schon erzeugen und produzieren. Da lagen wir noch vor, also 2022 bei um die 40%, lagen Ende 2024 bei 64%. Jetzt haben wir noch eine riesengroße Freiflächenanlage, das Windrad noch dazu geschätzt. Ich habe die Abrechnungszahlen für 25 noch nie, liegen wir jetzt irgendwas bei 70%. Und das ist schon unwahrscheinlich viel, was die Stadt Dippoldiswalde tut. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass Windkraft tatsächlich abgeregelt wird, weil viel zu viel Solarstrom kommt und das Netz ja stabil bleiben muss, wir keine Lösungen haben, wie wir das speichern können, beziehungsweise dorthin transportieren, wo es gerade gebraucht wird. Aus dem Grund macht das überhaupt gar keinen Sinn, erstmal wie verrückt Windkraftanlagen zu bauen, um dann zu überlegen, wie kriegt man den Strom irgendwo hin und wie kann man den vielleicht speichern? Das muss zusammengedacht werden. Ich glaube an demokratische Prozesse, deswegen habe ich das Ganze über den städtischen Prozess in die CDU des Kreises gebracht, danach auf die CDU-Parteitag des Landes Sachsen. Und der wurde überall mit großer Mehrheit verabschiedet, dass die Abschaffung des Flächenzieles klares Ziel ist. Das war auch der Ziel beim Bundesparteitag in jetzt muss ich schauen, wann das gewesen ist. Ist noch gar nicht so lange her. Das war am 20. Februar in Stuttgart. Februar, und genau, dort haben wir dann den Antrag eingebracht als sächsische CDU. Und auch dort ist er mit einer großen Mehrheit beschlossen worden. Und da sage ich jetzt mal, das ist die Hälfte der Koalition, die sozusagen schon mal gesagt hat, Flächenziel muss abgeschafft werden. Und ich hatte die Chance, am Rande des Parteitages mit unserem Bundeskanzler über die Thematik zu sprechen. Er war sehr gut vorbereitet auf das Thema und sprach mir aus dem Herzen. Von daher hoffe ich jetzt, dass endlich auch mit dem Koalitionspartner entsprechend gesprochen werden kann, dass wir dann am Ende dieses Flächenziel endlich aus dem Gesetz rausbekommen. Weil das ist das, wovor wir jetzt stehen. Planziel 1,3% soll umgesetzt werden. Und da wird ja so ein bisschen mit Pest und Cholera gespielt. Wenn das Gesetz bleibt und wir bis Ende 27 keine 1,3% ausgewiesen haben, dann kann ab 1.1.28 überall gebaut werden im Außenbereich. Da spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, ob es da einen Plan gibt oder nicht. Und was noch dazu kommt, in Sachsen haben wir ja aktuell die 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Auch diese würde fallen, wenn das Gesetz nie geändert wird und wir keinen Plan aufgestellt haben.
In unserer CO2-Reihe sprachen wir über Wetter und Klima. Was sagt uns beides über den Zustand der Erde? Das fragten wir den Meteorologen Thomas Globig.
Klimaveränderung gibt es natürlich immer. Auch ich mit meinem schon etwas höheren Alter sehe natürlich Veränderungen im Wetter. Natürlich Klima. Wetter ist ja im Prinzip Wetter plus Wetter gleich Klima. Und Veränderungen sind immer mit dabei. Es ist wärmer geworden. Klar, das merken wir. Die Winter sind nicht mehr so kalt. Die Sommer teilweise heißer, als man sie vielleicht aus der Jugend kennt, obwohl es da auch schon heiße Sommer gab. Die Veränderungen sind da. Nur die Gründe dafür, die liegen eben sehr, sehr verborgen und sind sehr komplex und leider nicht so einfach zu erklären und zu beschreiben, wie es heute gerne getan wird. Globale Hitze, ja, ich frage mich immer, wo man das Ganze misst. Und auch das persönliche Gefühl ist immer etwas anders. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern war es ein kalter Januar, Februar. Und dann in anderen Gebieten Deutschlands und auch in der Schweiz, da war es dann doch deutlich milder. Aber geht man mal auf dem Globus so ein bisschen spazieren, da fiel mir gerade auf, zum Beispiel Fairbanks in Alaska hat den kältesten Winter seit Beginn der Beobachtung und das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten erlebt. Und auch in der Antarktis, da wurde jetzt im März schon eine Rekordtemperatur von, bitte festhalten, minus 76 Grad Celsius gemessen. Das sind so die Eckpunkte, die man hat. Und darüber erfährt man leider meistens in unseren Standardmedien wenig. Man muss das Ganze wirklich global sehen und sich die Unterschiede ansehen. Und das ist ja eben alles nur Wetter. Und Sie sagen es, meine Freundin Luisa Neubauer, sie rannte durch Berlin, weil es mal einen heißen Tag gab. Wir wissen nicht, wie oft sie dann in diesem Jahr durch Berlin rennen kann. Vielleicht gar nicht, vielleicht öfter. Ja, das ist im Wetter. Und anderswo auf der Erde sieht es dann auch schon wieder anders aus. Und gerade auf der Südhalbkugel, wo ja jetzt der Herbst ist und der Winter kommt, da könnte es durchaus wieder ein kalter Winter werden. Also die Betrachtungsweisen, sie sind sehr komplex. Und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, um das Ganze auszudiskutieren.
Ein Paradebeispiel für das Klimawandelargument waren die Reaktionen auf die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Was ist da dran?
Betrachten wir uns speziell eben das Hochwasser an der Ahr, dann geht man in die Historie und stellt fest, ach, vor 100 Jahren gab es das ja schon mal und nochmal 100 Jahre davor auch. Und was mich immer aufregt, auch im Nachhinein, dass man an der Ahr natürlich wieder die Häuser so aufbaut, dass man Hauptsache vom Wohnzimmertisch oder von der Couch den Blick aufs Wasser, auf die Ahr hat. Und wenn es dann wieder ein Hochwasser gibt, dann ist das Geschrei groß und es wird dort wieder ein Hochwasser geben. Und das ist nicht durch irgendwas Klimawandel bedingt, sondern es ist eine ganz natürliche Erscheinung, egal wo auf der Erde. Hochwasser gab es schon immer und wird es auch in der Zukunft wieder geben.
Nun ist die Argumentation, mehr Wärme und Feuchtigkeit resultieren aus einer höheren CO2-Konzentration.
Es ist mehr Energie drin, aber das Ganze wieder auf CO2 zu beschränken, da liegt der Fehler. Nämlich die Energie, die Wärme, das ist eine solare Erscheinung. Die Sonne, sie liefert die Energie. Sicherlich, CO2 ist in winzigen Teilen ein Spurengas als Klimafaktor anzuerkennen. Aber eben in so geringem Maße, dass das uns vielleicht in ein paar hundert Jahren mal betreffen könnte. Aber kurzfristig gesehen, wenn man sich das ansieht, betrifft das überhaupt nicht. Und dann müsste es ja auch, weil die CO2-Konzentration auf der Welt überall ansteigt, müsste es ja überall auf der Welt wärmer werden. Und das tut es eben nicht. Und ich sage immer sehr gern auch in meinen Vorträgen, der Lackmustest, der liegt im Bereich der Antarktis. Die Antarktis wird seit Jahren kälter statt wärmer. Es ist die Sonne und nachweislich sind die Sonnenscheinstunden deutlich angewachsen. Also es scheint die Sonne mehr und es ist eigentlich mehr Bewölkung zurückgegangen. Also wir haben mehr blauen Himmel auf der Erde und weniger Wolken und damit kann die Sonne natürlich ihre Strahlen besser zum Boden bringen, auch in die Meere hinein. Und dann erwärmt es sich, wenn die Sonne scheint. Und dann geht natürlich mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Dann folgt auch mehr Wetter. Das heißt natürlich auch etwas wilderes Wetter. Die einen nennen es wild, die anderen nennen es Extremwetter.
Wird es denn nun global wärmer?
Ja, es wird wärmer. Gründe dafür müssen wir lange drüber reden. Gibt's viele, aber hauptsächlich eben durch die Sonne. Die Menschheit kann das nicht ändern. Wir glauben immer, wir sind Gott, aber wir sind nicht Gott. Der Mensch ist ein so kleines Rädchen im Getriebe der ganzen Natur, da kann er nichts ändern. Und auch wenn wir versuchen, und wir versuchen es ja auch mit viel Geld, und gerade wir zahlen Haufen Geld dafür, dass wir es eigentlich ändern wollten, es klappt nicht. Man könnte das Geld auch gleich auf den Tisch verbrennen oder ins Klo schmeißen.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argus Ohren. In dieser Woche mit Blick auf die Teuerung von Sprit und Heizung, auf den Pleitenhöchststand in Deutschland und auf die Veruntreuung von Millionen EU-Geldern in Griechenland. Wir hören uns wieder im Wochenrückblick am 18. April. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.